Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Katalonien-Krise hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Der spanische Generalstaatsanwalt hat Anklage gegen den bisherigen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont erhoben.
Wegen Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder.
Neben Puigdemont ist auch gegen weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung in Katalonien Anklage erhoben worden. Mit diesem Thema beginnen wir heute die Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
In den Streit um die Zukunft Kataloniens hat sich die Justiz eingeschaltet. Die Angeklagten sollen jetzt zu Anhörungen vorgeladen werden. Das hat heute der Generalstaatsanwalt in Madrid gesagt. Und er schloss wegen der Schwere der Vorwürfe nicht aus, dass sie festgenommen werden und in U-Haft kommen. Bei einer Verurteilung drohen Puigdemont und den anderen bis zu 30 Jahre Haft. Mehreren Medien zufolge haben sich der entmachtete katalanische Regierungschef Puigdemont und einige seiner Minister nach Brüssel abgesetzt. Mitglieder der spanischen Zentralregierung sollen das bestätigt haben. Nach Angaben des belgischen Rundfunks will sich Puigdemont in Brüssel mit Anwälten und Politikern treffen. Es ist unklar, ob das möglicherweise ein erster Schritt für einen Asylantrag ist. Aus Brüssel berichtet Kai Küstner.
Am Wochenende hatte der für Asyl und Migration zuständige Minister in Belgien, Theo Franken, für Entrüstung gesorgt. Der gehört der NVA an, einer Partei, die ebenfalls separatistische Ziele verfolgt. Franken nun hatte erklärt, dass Verfolgte in Katalonien durchaus dazu berechtigt seien, in Belgien Asyl zu beantragen. Eine unmissverständliche Einladung, also an Puigdemont und andere. Franken brüskierte damit nicht nur Madrid, sondern auch seinen eigenen Regierungschef und die gesamte EU, die sich zuvor ja einhellig auf die Seite der spanischen Regierung in diesem Konflikt geschlagen hatte.
Heute war der erste Tag, an dem Katalonien unter Zwangsverwaltung stand. Die spanische Zentralregierung hatte das Regionalparlament am Wochenende entmachtet. Am 21. Dezember soll es in Katalonien Neuwahlen geben.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Anklage gegen Kataloniens entmachteten Regionalpräsidenten Puigdemont wird auch im Netz diskutiert. Gerhard Apfelbach schreibt bei tagesschau.de: Madrid lässt nun wirklich keine Chance aus, den Konflikt weiter zu eskalieren. Und User Havelpavel wundert sich bei Spiegel Online: So dumm wird die spanische Regierung wohl kaum sein, durch eine Verhaftung einen Märtyrer zu schaffen, der dann ewig als Symbol der geforderten Unabhängigkeit fungieren würde. Anders sieht es User Zaunsfeld bei Spiegel Online. Puigdemont hat einfach eine Straftat begangen, indem er gegen seine eigene Verfassung verstoßen hat. Die spanische Verfassung hat für jeden spanischen Bürger, und dazu gehören auch die Katalanen, volle Gültigkeit. Und User Deacon Blues nimmt's auf Twitter mit Humor. Ich bin der Ansicht, mehr deutsche Nachrichtensprecher sollten Puigdemont als Putschdämon aussprechen.
Was sonst noch wichtig war?
Wir sind im sogenannten Ausnahmezustand. Das heißt, wir haben alle freiwilligen Feuerwehren in Dienst gerufen, damit wir den Grundschutz sicherstellen, dass wir also auch schnell helfen können.
Berlins Feuerwehrsprecher Rolf Erbe gestern, zu der Zeit, als Herbststurm Herwart mit voller Wucht in Berlin gewütet hat. Für die Einsatzkräfte in der Hauptstadt war es alles andere als ein ruhiger Sonntag. Und nicht nur da sorgte der Sturm für Zerstörung. Viele Gegenden in Nord- und Ostdeutschland waren besonders stark betroffen. Herwart war schon der zweite große Herbststurm in diesem Monat. Mindestens 3 Menschen kamen in Deutschland ums Leben. Ein Camper war an der Nordsee von der Sturmflut überrascht worden und ertrunken. In Mecklenburg-Vorpommern starben 2 Menschen, weil ihr Motorboot gekentert war. Nach dem Sturm laufen inzwischen die Aufräumarbeiten. In Hamburg wurden Teile der Elbchaussee und des Fischmarktes wegen Überflutung gesperrt. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz und auch in Berlin hatte die Feuerwehr nach Angaben ihres Sprechers Rolf Erbe viel zu tun.
Wir hatten 2-mal eine S-Bahn gegen Baum, glücklicherweise ohne großen Schaden und auch ohne Personenschaden. Wir hatten mehrere Dächer, die abgedeckt sind, Bäume, die umgefallen sind, Straßen blockiert haben oder auch Häuser beschädigt haben.
Inzwischen hat die Feuerwehr die meisten Einsätze in Berlin beendet. Ihren Angaben nach sind die Schäden nicht so schlimm wie nach Sturm Xavier Anfang des Monats. Und auch von der Bahn gibt es positive Meldungen. Auf den meisten Strecken fahren wieder Züge. Das war ja gestern ganz anders. Da hatte die Deutsche Bahn in 7 Bundesländern den Fernverkehr komplett gestoppt. Durch Herwart sind nach Angaben von Bahnsprecher Jürgen Kornmann viele Bäume auf Oberleitungen und Gleise gefallen.
Der Sturm hat mit über 200 Stellen im Streckennetz, vor allen Dingen im Norden und im Osten, doch sehr große und sehr schwierig zu beseitigende Schäden hinterlassen.
Auf den Bahnstrecken, die von den Sturmschäden betroffen waren oder sind, bleiben Tickets für den Fernverkehr gültig. Sie können bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden. Laut Bahnsprecher Achim Strauß ist die Zugbindung aufgehoben worden.
Wer also ein Sparpreisticket hat, ist nicht auf einen bestimmten Zug gebunden, sondern kann flexibel fahren. Und wer gar nicht fahren kann, der kann sein Ticket auch kostenfrei erstatten in den nächsten 4 Wochen.
Das Formular dazu gibt's im Netz auf bahn.de. Bis morgen soll der Verkehr bei der Bahn wohl auf allen Strecken wieder laufen. In der Nordsee gibt es nach dem Herbststurm aktuell noch ein großes Problem. Vor der Insel Langeoog ist gestern ein 225 Meter langer Frachter auf Grund gelaufen. Bisher ist es nicht gelungen, das Schiff frei zu bekommen. Der Frachter hat zwar keine Ladung, dafür aber 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Diesel an Bord. Bisher wurde glücklicherweise kein Leck entdeckt. Auf in eine neue Runde. Seit heute Morgen sitzen Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen wieder zusammen und sprechen über eine mögliche gemeinsame Bundesregierung. Ein Thema heute: Bildung. Der Chef der Grünen, Cem Özdemir, hat dazu eine klare Vorstellung.
Wir müssen es schaffen, dass der Bildungserfolg in Deutschland abgekoppelt wird. Von der Herkunft der Eltern, vom Beruf, vom Einkommen der Eltern. Das muss das große Ziel sein.
FDP-Chef Christian Lindner wirbt dafür, dem Bund mehr Kompetenzen in der Bildung zu geben. Außerdem geht es in den Gesprächen heute auch um die Felder Arbeit, Rente und innere Sicherheit. Zuletzt liefen die Verhandlungen zäh. Vergangenen Donnerstag hatte es Streit über die Klimapolitik gegeben. Deswegen waren die Gespräche erstmal vertagt worden. In den USA steht der ehemalige Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump unter Anklage. Einem Justizsprecher zufolge wird Paul Manafort unter anderem Verschwörung gegen die USA vorgeworfen. Außerdem soll er sich wegen Geldwäsche verantworten. Auch Manaforts früherer Geschäftspartner wurde angeklagt. Manafort hatte sich heute dem FBI gestellt, sonst wäre er festgenommen worden. Hintergrund ist die Russland-Affäre. Seit Monaten versucht ein Team um einen Sonderermittler herauszufinden, ob und wie weit Russland die Präsidentschaftswahl in den USA letztes Jahr beeinflusst hat und inwiefern das Wahlkampfteam des jetzigen Präsidenten die Finger im Spiel hatte. Ob die jetzigen Anklagen quasi ein Nebenprodukt dieser Ermittlungen sind oder direkt damit zu tun haben, ist unklar. In Dortmund sind 2 Männer zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie Lidl erpresst haben. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die beiden in verschiedenen Filialen des Lebensmitteldiscounters vergiftetes Essen in die Regale gestellt haben. Später forderten sie per Mail 5 Millionen Euro in Bitcoins. Dafür müssen sie für jeweils 2 Jahre und 10 Monate hinter Gitter. Sie selbst hatten die Tat bis zuletzt bestritten. Dem Gericht zufolge war die Dosierung des Pflanzengifts in den Lebensmitteln so gering, dass es keine Gefahr für die Käufer gab.
Was noch wichtig wird:
Ein Jahr lang haben die evangelischen Christen das Reformationsjahr gefeiert. Morgen endet es mit einem Festgottesdienst in der Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Denn dann ist es genau 500 Jahre her, dass Martin Luther, der Überlieferung nach 95 Thesen an die Kirchentür schlug und damit die Spaltung der christlichen Kirche einleitete. Zu dem Gottesdienst und anschließenden Festakt kommen morgen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Zum ersten Mal ist der Reformationstag ein bundesweiter Feiertag. Morgen ist nicht nur Reformationstag und Halloween, sondern auch Spieltag in der Fußball-Champions League. Bayern München spielt bei Celtic Glasgow. Die Partie in Schottland startet um 20.45 Uhr. Bayern muss dabei auf seinen verletzten Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Die anderen deutschen Champions League-Teilnehmer sind erst Mittwoch dran. Leipzig tritt beim FC Porto an. Borussia Dortmund empfängt Apoel Nicosia.
Und sonst in der Welt?
Viel Lärm um wenig. So fällt die Bilanz der österreichischen Polizei aus. Nach einem Monat Burka-Verbot. Ein Polizeisprecher sagte, die Anzahl von Einsätzen stehe nicht im Verhältnis zur großen Aufmerksamkeit in den Medien. In Wien musste die Polizei in den ersten beiden Wochen 30 Mal aktiv werden. In den meisten Fällen wurde die Gesichtsverhüllung nach Aufforderung abgenommen und das Ganze blieb ohne Strafe. Betroffen waren vor allem Touristinnen. Die umstrittene Vorschrift verbietet in Österreich das Tragen von Gesichtsverhüllungen wie Burka oder Niqab, aber von Ausnahmen abgesehen auch von zu tief ins Gesicht gezogenen Schals, Atemschutz oder Faschingsmasken. Ein Verstoß kann bis zu 150 Euro kosten. Gerade zu Halloween rechnet die Polizei mit Anrufen wegen auffällig verkleideter Menschen. In Deutschland machen Städte wie Stuttgart oder Köln immer wieder Schlagzeilen mit schlechter Luft. Am Beispiel der iranischen Hauptstadt Teheran wird etwas konkreter, was Luftverschmutzung für Bewohner bedeutet. Ein Mitglied des Teheraner Stadtrates sagte, die Luftverschmutzung dort koste jedes Jahr 20.000 Menschen das Leben. Damit habe sich in der Millionenstadt die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Abgase und Gifte mehr als verdoppelt seit 2005. In den letzten Jahren wurden wegen Luftverschmutzung in der iranischen Hauptstadt schon Schulen und Büros geschlossen. Außerdem haben Behörden die Zahl von Fahrzeugen begrenzt. In Frankreich hat die Internetkampagne MeToo die Leute jetzt auf die Straße gebracht. In Paris haben tausende Menschen gegen sexuelle Übergriffe demonstriert. Auch in Marseille, Bordeaux und Lille gab es Aktionen. Die meisten Teilnehmer waren Frauen. Auf einem Transparent stand zum Beispiel MeToo durch einen Kollegen. Zum Straßenprotest aufgerufen hatte eine Journalistin. Sie wollte, dass die Debatte nicht nur im Netz stattfindet. Weltweit haben sich Millionen Frauen an der Hashtag-Kampagne MeToo beteiligt. Viele berichten über sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen. Ausgegangen war die Kampagne von einer Schauspielerin nach dem Missbrauchsskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein. In Frankreich hatte das schon eine Debatte nach sich gezogen unter dem Stichwort "Verpfeif dein Schwein".
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Der Gehalt an Kohlendioxid in unserer Atmosphäre steigt weiter an. Und zwar im Rekordtempo. Das geht aus einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie in Genf hervor. Demnach liegt die Konzentration des Treibhausgases inzwischen bei 403 ppm. In Prozent sind das 0,0403. Das klingt zwar wenig, ist aber fast 1,5 Mal so viel wie vor Beginn der Industrialisierung Mitte des 18. Jahrhunderts. Für den Anstieg im Vergleich zum Vorjahr sehen Experten jetzt mehrere Gründe. Zum einen haben Industrie, Verkehr und Landwirtschaft mehr CO2 freigesetzt. Zum anderen konnten Ozeane und Wälder in den Tropen weniger von dem Gas wieder aufnehmen. Das lag an dem Wetterphänomen El Niño, denn es hat in den Tropen ausgedehnte Dürren verursacht und die Ozeane überdurchschnittlich erwärmt. Die Weltwetterorganisation gibt jährlich einen Bericht raus zu den aktuellen Treibhausgasgehalten in der Atmosphäre, und zwar immer kurz vor den Weltklimagipfeln. Der nächste beginnt am kommenden Montag in Bonn. In den USA wollen Wissenschaftler das Gehirn des Attentäters von Las Vegas genauer untersuchen. Der Attentäter Stephen Paddock hatte Anfang Oktober 58 Menschen erschossen und mehr als 500 verletzt, bevor er sich selbst mit einem Kopfschuss tötete. Seine Leiche ist schon obduziert worden und nun schicken die Gerichtsmediziner sein Gehirn nach Kalifornien zu einem Experten an der Uni Stanford. Dort soll das Gehirn unter Mikroskop genauer auf Anomalien untersucht werden. Dieses Vorgehen ist in den USA bei prominenteren Verbrechen offenbar üblich. Doch Experten warnen schon, selbst wenn die Neurowissenschaftler einen Gehirntumor oder eine andere Krankheit im Gewebe entdecken, wird das wahrscheinlich nicht dabei helfen, die Tat zu erklären. Die Ermittler rätseln weiterhin, warum der 64-Jährige so viele Menschen getötet hat. Wenn es um Gruselgeschichten geht, dann ist Shelley ein großer Name. Schließlich hat Mary Shelley im Jahr 1816 Frankenstein geschrieben. Nach dieser Autorin heißt jetzt auch eine künstliche Intelligenz Shelley, und diese KI soll selbst Gruselgeschichten kreieren können. Dafür haben ihre Erfinder, US-Forscher vom MIT Media Lab, die selbstlernende KI trainiert mit 140.000 Horror-Stories von Reddit. Jetzt lebt Shelley sozusagen auf Twitter und postet dort jede Stunde den Anfang einer eigenen Horrorgeschichte. Mit dem Hashtag YourTurn fordert sie andere Nutzer dazu auf, die Geschichte fortzusetzen. Und wenn jemand die Gruselgeschichte weiterschreibt, dann antwortet die künstliche Intelligenz Shelley direkt darauf und erweitert gleichzeitig ihr Wissen. Ihre Antworten und die fertigen Horror-Stories sind nach Angaben der Forscher unberechenbar, seltsam und lustig. Und übrigens auch nicht jugendfrei. Zum Nachlesen landet dann alles auf der Shelley-Projektseite.
Wetter.
In der Nordhälfte gibt's in den nächsten Stunden und auch morgen immer wieder ein bisschen Regen. Da gehen die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad runter und morgen bis auf 13 Grad rauf. Im Süden ist es freundlicher, aber auch deutlich kälter. Nachts 4 bis minus 1 Grad und auch morgen nur 7 bis 10 Grad. Dafür aber wieder ein bisschen Sonne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.